Ja, wir wollen heute Morgen auf ein Wort aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 19, hören. Und die zwei Engel kamen am Abend nach Sodom. Lot aber saß in Sodom unter dem Tor. Und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und verneigte sich, das Angesicht zur Erde gewandt und sprach: Siehe, meine Herren, kehrt ein in das Haus eures Knechtes und bleibt über Nacht und wascht eure Füße. So mögt ihr morgen früh aufstehen und euren Weg ziehen. Sie aber sprachen: Nein, sondern wir wollen im Freien übernachten. Er aber drang sehr in sie. Da kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus. Und er bereitete ihnen ein Mahl und machte ungesäuerte Brotfladen, und sie aßen. Aber ehe sie sich hinlegten, umringten die Männer der Stadt das Haus, die Männer von Sodom, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden, und riefen Lot und sprachen zu ihm: Wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Bring sie heraus zu uns, damit wir uns über sie hermachen. Da ging Lot zu ihnen hinaus an den Eingang und schloss die Tür hinter sich zu und sprach: Ach, meine Brüder, versündigt euch doch nicht. Siehe, ich habe zwei Töchter, die haben noch keinen Mann erkannt. Die will ich zu euch hinausführen, damit ihr mit ihnen tut, wie es gut ist in euren Augen. Nur diesen Männern tut nichts, denn sie sind doch unter den Schatten meines Daches gekommen. Sie aber sprachen: Mach, dass du fortkommst. Und sie sagten: Der ist der einzige Fremdling hier und will den Richter spielen. Nun, wir wollen es mit dir noch schlimmer treiben als mit ihnen. Und sie drangen heftig auf den Mann Lot ein und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. Da streckten die Männer ihre Hände hinaus und zogen Lot zu sich hinein und schlossen die Tür zu. Und sie schlugen die Männer vor der Haustür mit Blindheit, klein und groß, sodass sie müde wurden, die Tür zu suchen. Und die Männer sprachen zu Lot: Hast du noch jemand hier, einen Schwiegersohn oder Söhne oder Töchter? Wer in der Stadt zu dir gehört, den führe hinaus aus diesem Ort, denn wir werden diesen Ort verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn, und der Herr hat uns gesandt, den Ort zu verderben. Da ging Lot hinaus und redete mit seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten, und sprach: Macht euch auf, geht hinaus aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der scherzt. Als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot und sprachen: Mache dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht umkommst in der Bestrafung dieser Stadt. Als er aber noch zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte. Und sie führten ihn hinaus und ließen ihn draußen vor der Stadt. Und es geschah, als sie die hinausgeführt hatten, da sprach einer: Rette deine Seele und schaue nicht zurück. Steh auch nicht still in dieser ganzen Umgegend. Rette dich ins Bergland, damit du nicht weggerafft wirst. Aber Lot sprach zu ihnen: Ach nein, mein Herr, siehe doch, dein Knecht hat vor deinen Augen Gnade gefunden und du hast mir große Barmherzigkeit erwiesen, dass du meine Seele am Leben erhalten hast, aber auf das Bergland kann ich mich nicht retten. Das Unglück könnte mich ereilen, so dass ich sterben müsste. Siehe, jene Stadt dort ist so nahe, dass ich dahin fliehen könnte, und sie ist klein. Ach, lass mich dahin fliehen, ist sie nicht klein? Nur, dass meine Seele am Leben bleibt. Da sprach er zu ihm: Siehe, ich habe dich auch in dieser Sache erhört, dass ich die Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast. Eile, rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du hineingekommen bist. Daher wird die Stadt Zoar genannt. Und die Sonne ging auf über der Erde, als Lot nach Zoar kam. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra, vom Herrn vom Himmel herab. Und er zerstörte die Städte und die ganze Umgebung und alle Einwohner der Städte und was auf dem Erdboden gewachsen war. Und Lots Frau schaute zurück hinter seinem Rücken. Da wurde sie zu einer Salzsäule. Abraham aber begab sich früh am Morgen zu dem Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte. Und er blickte hinab auf Sodom und Gomorra und auf das ganze Land jener Gegend und sah sich um. Und siehe, ein Rauch ging auf von dem Land wie der Rauch eines Schmelzofens. Und es geschah, als Gott die Städte in jener Ebene verderbte, da gedachte Gott an Abraham. Und er führte Lot mitten aus dem Verderben, als er die Städte verderbte, in denen Lot gewohnt hatte. Es ist nun 71 Jahre her, dass in den Sommertagen des Jahres 1943 es zu einem der furchtbarsten Kapitel des Luftkrieges gegen deutsche Städte gekommen ist. Ich spreche von der Operation Gomorra. Das war ein Codename, ein militärischer Codename für eine Serie von Luftangriffen, die die Royal Air Force, also die britische Luftwaffe und die amerikanische Luftwaffe vom 25. Juli bis zum 3. August 1943 auf Hamburg ausgeführt haben. Es waren die bis dahin schwersten Luftangriffe in der Geschichte des Luftkrieges. Und man geht heute von etwa 35.000 Todesopfern aus. Die Frauen und die Kinder und die alten Menschen, weil die Männer in der Regel an der Front waren, die diese Angriffe miterleben mussten, die starben auf die unterschiedlichste Art und Weise. Wir wollen uns heute Morgen aber nicht mit diesen schrecklichen Details befassen, sondern ich möchte nur ganz bewusst darauf hinweisen, dass hier ein biblischer Begriff Verwendung fand. Wir wollen heute Morgen auch nicht der Frage nachgehen, ob wir Menschen uns überhaupt das Recht herausnehmen dürfen, solche Urteile im Namen Gottes zu vollstrecken. Wir wollen einfach nur feststellen, dass dieser Begriff Sodom und Gomorra eine fast schon sprichwörtliche Bedeutung gewonnen hat. Immer wieder in der Geschichte benutzen Herrscher, ob demokratisch oder nicht, biblische Anspielungen, um ihre Ziele zu verfolgen. Kurze Zeit vorher, im Jahre 1939, nach dem Polenfeldzug, hatte Hitler diesen berühmt-berüchtigten Satz in einer Ansprache gesagt: Mit Mann und Ross und Wagen hat sie der Herr geschlagen. Auch da machte er eine Anspielung natürlich auf die Bibel und rückte sich da in das entsprechende Licht. Und das ist nicht Thema der heutigen Predigt, aber ich glaube, wir Menschen müssen immer wachsam sein, wenn biblische Zitate kommen. Und der Feind wird immer auch als ein Engel des Lichts erscheinen. Und nicht jeder, der die Bibel zitiert, führt da auch immer redliche Ziele im Sinn. Wir wollen in diesem Zusammenhang auch an die Worte des Herrn Jesus denken, die er in Lukas 17 ab Vers 26 spricht. Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und sie ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und vernichtete alles. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Und ich glaube, die letzten Worte, die ich hier zitiert habe aus der Heiligen Schrift, die zeigen, dass diese alte Geschichte von geradezu unheimlicher Aktualität für uns Menschen heute ist. Und lass uns jetzt einfach mal in diese Geschichte etwas eintauchen und damit beginnen, dass wir die Vorgeschichte etwas genauer beleuchten. Wenn wir nämlich ein Kapitel zurückschauen, so lesen wir, dass es einmal eine ähnliche Situation wie die hier mit Lot geschilderte schon einmal gegeben hat. In Kapitel 18 sind es drei Personen, die bei Abraham und Sarah vorbeikommen. Und ähnlich wie auch Lot sitzt Abraham während der Mittagshitze am Eingang seines Zeltes und sieht diese drei Männer kommen. Und wie auch Lot, so bittet auch Abraham die drei Männer zu bleiben und er spricht zu ihnen: Mein Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so geh doch nicht vorüber an deinem Knecht. Man soll ein wenig Wasser bringen, wascht eure Füße und lasst euch nieder unter dem Baum. So will ich ein bisschen Brot bringen, dass ihr euer Herz stärkt. Danach mögt ihr weiterziehen, denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorbeigekommen. Danach läuft Abraham schnell los und er gibt einen Befehl, einen Auftrag, wie auch immer. Und Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach: Nimm rasch drei Maß Feinmehl, knetete sie und backe Brotfladen. Abraham aber lief zu den Rindern und holte ein zartes und gutes Kalb und gab es dem Knecht. Der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor. Und er stand bei ihnen unter dem Baum und sie aßen. Eine ganz wunderbare Geschichte. Und ich verrate kein Geheimnis, dass niemand anderes als der Herr selbst hier zu seinem Knecht Abraham gekommen ist. Und die beiden anderen Männer, die dabei sind, sind Engel, die dann weiterwandern nach Sodom. Und wir haben erst kürzlich über dieses Kapitel gesprochen und Bruder Werner hat uns diese Geschichte von Abraham, der mit Gott dann anschließend auch verhandelt, damit die Stadt Sodom möglichst verschont bleibe, bereits ausgelegt. Wichtig ist, das ist das Einzige, woran ich hier nochmal erinnern möchte, ist, dass Gott, der Herr, in Sodom nicht einmal 10 Gerechte gefunden hat und daher die Engel nun auf dem Weg zum Gericht an das Stadttor der Stadt Sodom kommen. Kommen wir zur eigentlichen Geschichte. Als die beiden Engel nun Sodom erreichen, ist es bereits Abend. Sie treffen nicht wie in der Geschichte mit Abraham in der Hitze des Tages auf Lot, sondern der Abend, die Dunkelheit war nahe. Auch dieser kleine Unterschied soll nicht unerwähnt bleiben. Ich glaube, dass er durchaus bedeutsam ist. Und Lot sitzt nicht wie Abraham vor seinem Zelt, sondern er sitzt unter dem Tor. Ja, er stand dann auf, er ging ihnen entgegen, er verneigte sich, das Angesicht zur Erde gewandt und sprach: Siehe, meine Herren, kehrt ein in das Haus eures Knechtes und bleibt über Nacht und wascht eure Füße, so mögt ihr am Morgen früh aufstehen und euren Weg ziehen. Wie auch der Abraham ist Lot gastfreundlich. Und die Tatsache, dass Lot unter dem Tor sitzt, deutet darauf hin, dass er eine gewisse Stellung hatte in Sodom, dass er es, wie man das so schön sagt, zu etwas gebracht hatte in diesem Sodom. Ab diesem Zeitpunkt jedoch wird beim Lesen des biblischen Textes deutlich, dass es große Unterschiede gibt zwischen der Abraham-Geschichte und der Begebenheit hier in Sodom. Als Abraham die drei Männer einlädt, kommen sie der Einladung gerne nach. Im Falle Lots, das ist ja zunächst mal durchaus bemerkenswert, ist das ganz anders. Die zwei Männer sprachen nämlich nein, sondern wir wollen im Freien übernachten. Und erst als Lot nicht nachließ, willigten die beiden Engel ein. Das heißt nämlich, er aber drang sehr in sie, da kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus. Die Engel hatten große Schwierigkeiten, bei Lot einzukehren. Frage ist natürlich, warum? War es im Freien unter Umständen gemütlicher? Oder sind das ganz bescheidene Engel, die das Angebot gar nicht anzunehmen wagen? Ich glaube nicht. Ich glaube vielmehr, dass die Szene eines deutlich machen soll, dass es vor allen Dingen Heiligen schwer ist, Gemeinschaft mit Menschen zu haben, die auf die eine oder andere Weise in Sünde verstrickt sind. Es fällt Männern und Frauen Gottes schwer, Gemeinschaft mit der Finsternis zu haben. Ich bin mir sicher, diese Interpretation mit dem einen oder anderen hier komisch vorkommen. Denn die Engel sind ja gekommen, um Lot zu erretten. Das heißt, wie kann es da sein, dass sie trotzdem Schwierigkeiten haben, vielleicht in sein Haus einzukehren? Wir wollen versuchen, im Laufe der Predigt darauf eine Antwort zu finden. Kommen wir aber kurz nochmal zurück zu einem anderen, ganz offensichtlichen Unterschied zwischen beiden Begebenheiten. Vergleichen wir doch einmal die Gastfreundschaft eines Abraham mit der eines Lot. Von Lot wird nämlich berichtet, und er bereitete ihnen ein Mahl und machte ungesäuerte Brotfladen, und sie aßen. Erinnern wir uns doch daran, was Abraham zubereiten ließ. Übrigens bei dieser Abraham-Geschichte, er ist immer sehr schnell unterwegs, er eilt, also alles geht sehr schnell von der Hand. Und er sagt zu Sarah, nimm rasch 3 Maß Feinmehl, knete sie, backe Brotfladen. Dann läuft er zu seinen Rindern, holte ein zartes und gutes Kalb, nicht und irgendein abgemagertes altes. Gab es dem Knecht, der eilte auch wiederum, bereitete es zu. Es gibt Butter und Milch. Also ein sehr üppiges Mahl. Welch ein großer Unterschied. Lot, der nach Sodom gezogen war und von einem Zelt in ein Haus umgezogen war, ist, könnte man vielleicht sagen, nun wohl auch im Herzen in Sodom angekommen. Wir dürfen hier sehen, was aus Menschen werden kann, sofern sie sich mit der Finsternis einlassen. Vielleicht war Lot auch an dieser Stelle gar nicht mehr bewusst, was er tut, wie er da in gewisser Weise schon gesunken war. Lot hatte wahrscheinlich schon jeglichen Maßstab verloren und wusste vielleicht gar nicht mehr genau zu unterscheiden, an dieser Stelle zumindest, zwischen Gut und Böse. Und ich glaube auch, dass diese Geschichte, so alt sie auch sein mag, hier auch eine ganz klare Warnung an uns beinhaltet. Und zwar, dass wir uns genau überlegen sollten, mit wem wir uns einlassen. Denn jeglicher Einfluss, sei er nun gut oder schlecht, wird auch uns über kurz oder lang berühren. Und bedenken wir auch noch einmal, dass Lot bei seiner Entscheidung, sich nach Sodom zu wenden, nicht Gottes Sicht im Blick hatte, sondern die menschliche Sicht. Er sah mit den Augen das Äußerliche, das Weltliche. Hier und heute präsentierte er nun die Auswirkungen, das Ergebnis dieser Entscheidung. Nachdem diese Essensgeschichte vorbei ist, geht es nun weiter. Und es heißt, aber ehe sie sich hinlegten, umringten die Männer der Stadt das Haus, die Männer von Sodom, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden, und riefen Lot und sprachen zu ihm, wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Bring sie heraus zu uns, damit wir uns über sie hermachen. Spätestens in dieser Szene wird, denke ich, überdeutlich, welche Herzenshaltung diese Menschen hier in Sodom umtrieb. Diese sprichwörtliche Verdorbenheit, ja, wie man sagt, es geht zu wie in Sodom und Gomorra, zeigte sich darin, dass hier die gesamten Männer sich zusammenrotten und über die 2 Fremden herfallen und sie wohl vergewaltigen wollen. Und der Gipfel der Verdorbenheit, wenn es da überhaupt noch eine Steigerung geben kann, ist die Tatsache, dass anscheinend auch die Jugendlichen und Jung und Alt, das könnten im Zweifelsfall auch Kinder sein, zu diesem unwürdigen Schauspiel geschleppt werden. Und noch etwas. Es geschieht in aller Öffentlichkeit. Es scheint hier also auch keine Schamgrenze mehr zu geben. Und ich glaube, da erübrigt sich auch jeder weitere Kommentar. Was nun folgt, ist eine, ich nehme an, da bin ich nicht der Einzige, der für mich grausamsten Stellen der Heiligen Schrift. Eine Stelle, die mich als Familienvater absolut geschockt zurücklässt. Nämlich Lot geht hinaus an den Eingang, schloss die Tür hinter sich zu und sprach, ach meine Brüder, versündigt euch doch nicht. Siehe, ich habe 2 Töchter, die haben noch keinen Mann erkannt. Die will ich zu euch hinausführen, damit ihr mit ihnen tut, wie es gut ist in euren Augen. Nur diesen Männern tut nichts, denn sie sind doch unter den Schatten meines Daches gekommen. Ja, haben wir richtig gehört? Ja. Lots Gastfreundschaft und sein Schutz für diese fremden Männer geht so weit, dass er seine beiden Töchter zur Vergewaltigung freigibt, sofern die Männer Sodoms nur die Gäste unangetastet lassen. Das heißt, welch schreckliche Szenen haben sich dort wohl abgespielt? Was musste hier auch in Lots Herz vorgegangen sein? Und eine Sache noch in dem Vers, wenn es heißt, versündigt euch doch nicht. Allein diese Abwägung, die wir uns da vorstellen müssen, das heißt, die Töchter zur Vergewaltigung hinzugeben und gleichzeitig zu sagen, also versündigt euch aber nicht an den Männern. Eine furchtbare Situation, absolut furchtbar. Und die Frage, die sich einem da vielleicht durchaus aufdrängt, war denn Lot jetzt ein Verbrecher geworden? Hat er völlig jetzt sozusagen jegliches Maß verloren? Es könnte eigentlich hier im Raum keiner eine Antwort geben, weil das, was da geschehen ist, furchtbar ist. Aber das Neue Testament, das gibt uns eine Antwort. In 2. Petrus ab Vers 5 heißt es, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte und auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er sie künftigen Gottlosen zum warnenden Beispiel setzte, während er den gerechten Lot herausrettete, den gerechten Lot, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war. Denn dadurch, dass er es mit ansehen und mit anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Und doch ist Lot so tief in Sodom angekommen, dass er zu diesen mutmaßlichen Vergewaltigern die Worte spricht, ach meine Brüder, versündigt euch doch nicht. Er nennt diese Gottesfeinde, diese mutmaßlichen Vergewaltiger, diese Verbrecher nennt er meine Brüder. Und die Frage ist mehr als legitim, dass man fragt, wie kann es denn so weit überhaupt kommen? Lot, der, wie das Neue Testament bezeugt, ein Gerechter war, wohnte inmitten dieses Unrechts. Und vielleicht fragen wir uns, ja, wie kann es denn dazu überhaupt kommen? Nun, bevor wir zu emotional reagieren, ich glaube auch, dass in der heutigen Zeit ähnliche Dinge denkbar sind. Nehmen wir doch einmal an, da brauchen wir gar nicht so weit ausholen, es gäbe da einen Menschen, der ehrlichen Herzens glaubt, diese gefallene Welt reformieren, sie verändern zu können. Dieser Mensch würde natürlich dahin gehen müssen, wo die Sünde am größten ist. Er würde vielleicht auch die gesamte Familie mitnehmen. Und sie würden plötzlich mitten in all dieser Verdorbenheit und auch Finsternis leben. Sie würden dies tun, weil sie zutiefst überzeugt davon sind, dass sie die Menschen ändern, sie zu Gott hinbringen können. Und ich bin mir ganz sicher, es gibt sehr viele heutzutage, die genauso denken. Auch Missionare, die in ferne Länder ziehen. Jetzt kommen wir natürlich an einen heiklen Punkt. Zunächst einmal glaube ich, dass das nicht das ist, was uns die Heilige Schrift lehrt. Aber es ist das, was uns das menschliche, fleischliche Herz oftmals rät. Du Mensch kannst diese Welt verändern. Nicht der Mensch ist ein Sünder, sondern es sind die Umstände, in denen er aufwächst. Gehe hin und weise die Menschen auf ihr Unrecht hin und sie werden freudig den Weg zu Gott beschreiten. Und die gesamte abendländische Geschichte der letzten 200 Jahre ist von diesem Gedanken geprägt. Das ist der Gedanke der Aufklärung, Immanuel Kant. Sapere aude, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und wenn ich mich meines eigenen Verstandes bedient habe und erkannt habe, was richtig und was falsch ist, dann setze ich es um. Das heißt, sobald ich die Menschen sozusagen in die Möglichkeit versetze oder ihnen die Möglichkeit gebe, zu erkennen, was richtig und was falsch ist, dann werden sie das auch tun. Und wenn ihr die letzten 100 Jahre allein in unserem Land euch anguckt oder auch hier in Europa, der Kommunismus baut auch auf dieser Idee auf. Wir können die Welt verändern, es sind die Umstände. Sobald ich die Umstände verändere, dann wird es eine bessere Welt. Ja? Und auch ein Adolf Hitler hat davon geträumt, Dinge zu verändern. Dass dabei Millionen von Menschen in Gaskammern getrieben wurden, weil die in das Bild gar nicht reinpassten. Ja? Aber alle versprachen, wir ändern etwas und wir schaffen dann ein Paradies auf Erden. Aber ist das die Realität? Ist das unsere tägliche Erfahrung? Erlebt ihr das jeden Tag so? Schauen wir doch mal wieder in den Text. Wie reagieren denn die lieben Brüder auf Lots Ermahnung? Sie aber sprachen, mach, dass du fortkommst. Und sie sagten, der ist der einzige Fremdling hier und will den Richter spielen. Nun wollen wir es mit dir noch schlimmer treiben als mit ihnen. Und sie drangen heftig auf den Mann Lot ein und machten sich dran, die Tür aufzubrechen. Die Männer hier in Sodom zeigten keine Einsicht. Obwohl dieser Lot schon lange bei ihnen wohnte und sich ihnen schon viel zu sehr angenähert hatte, so blieb er trotzdem noch ein Fremdling. Scheinbar hatte er es in all der Zeit nicht geschafft, sie auf den rechten Weg zu führen. Aber warum war Lots Handeln nicht von Erfolg gekrönt? Wenn Lot doch ein Gerechter war, warum konnte er dann die Menschen dort nicht zu Gott führen? Nun, auch hier schauen wir einfach in die Bibel rein. Vergleichen wir es doch mal mit Jona beispielsweise. Jona geht nach Ninive und die Einwohner tun Buße. Warum machen das die von Sodom nicht? Er ist doch dorthin gegangen. Nun, eine einfache Antwort ist die, Jona hatte einen klaren Auftrag von Gott und Lot hatte diesen Auftrag nicht. Das heißt, Jona tat genau das, was Gott von ihm erwartete. Also zunächst mal nicht, dann kommt die Fischgeschichte, aber am Ende schon. Tja, und Lot? Ja, Lot hatte das getan, was ihm seine Augen und sein trügerisches Herz vorgaben. Welch ein großer, was für ein gewaltiger Unterschied. Und ich glaube, auch hier steckt eine ganz klare Warnung drin für uns heute. Das heißt, egal ob es die Wahl des Ehepartners ist, die neue Arbeitsstelle oder, willkommen in der Realität, neue Gemeinderäume. Ja? Unsere neuen Gemeinderäume, genau so ein Punkt. Das sind schöne Räume. Sie gefallen mir. Und ich glaube, auch euch gefallen sie. Aber es sind zunächst mal nur Gemeinderäume, mehr nicht. Und ich glaube, dass es immer darauf ankommt, dass Gott an erster Stelle steht und dass unsere Gebete den Herrn um Führung anflehen. Das heißt, die Räume haben wir. Aber Gott ist es, der diese Räume füllen muss. Und zwar nicht mit irgendwelchen Menschen, die hierher kommen und sagen, schöne Räume, sondern mit Menschen, die das Wort Gottes hören wollen. Das heißt, keine selbstgesteckten Ziele, wie fromm sie uns auch erscheinen mögen, können und dürfen an diese Stelle rücken. Und wir dürfen eins gewiss sein, der Satan wird auch an dieser Stelle immer und immer wieder einhaken, um möglichst auch die Gläubigen zu verführen. Die sind besonders interessant für ihn. Aus Steinen Brot zu machen und die Armen zu nähren, ist keine Sünde. Ja? Menschen zu ernähren, ist doch keine Sünde. Aber, wäre der Herr Jesus jedoch an dieser Stelle dem Teufel in der Wüste gehorsam gewesen, so hätte er gegen den Willen Gottes des Vaters gehandelt. Und wir sehen, nicht jede scheinbar fromme Tat dient der Herrlichkeit Gottes und nicht jeder fromme Herzenswunsch findet vor Gott Gehör. Das heißt, nur Gott allein ist es, der hier an dieser Stelle uns Führung und Weisung sein kann. Und hier ist wiederum auch die Bibel unsere Grundlage. Kommen wir wieder zurück zur Geschichte. Als die Engel Lot hier vor diesen Männern gerettet hatten, sprachen sie zu ihm, hast du nicht noch jemand hier, einen Schwiegersohn oder Söhne oder Töchter? Wer in der Stadt zu dir gehört, den führe hinaus aus diesem Ort, denn wir werden diesen Ort verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn und der Herr hat uns gesandt, den Ort zu verderben. Armer Lot. Hier wird deutlich, wie tief er bereits in Sodom verwurzelt war. Er hatte zwei Töchter, die sich bereits Männer aus Sodom auserkoren hatten. Tja, so wird es leider oftmals kommen. Wenn ich mich, aus welchen frommen Gründen heraus auch immer, auf diese Welt einlasse, dann wird sich die Welt auch auf mich einlassen. Und wenn ich meine Kinder mit der Welt in Kontakt bringe, dann wird diese Welt naturgemäß auch meine Kinder nicht unbeeindruckt lassen. Das heißt, ich kann nicht mit der Welt auf Du und Du sein und gleichzeitig auf dem Wege des Herrn wandeln. Problematisch, was ich gerade gesagt habe. Mit Sicherheit wird der eine oder andere da widersprechen wollen, denn die Frage, die dann zwangsläufig sofort aufkommt, ist, ob wir Christen vielleicht in den Urwald oder auf eine einsame Insel ziehen sollen, damit uns die Welt nichts anhaben kann. Sollen wir es vielleicht wie die Mönche des Mittelalters machen, die in einsamste Gegend zogen und riesige Mauern um ihre Klöster zogen, damit die Welt ausgesperrt bliebe? Soll jetzt jeder von uns seinen Arbeitsplatz aufgeben, aus Wuppertal wegziehen? Kann das die Lösung sein? Die Frage ist überhaupt nicht weit hergeholt. Überhaupt nicht. Auch wenn sie so klingt. In der letzten Woche war im Stern ein Bericht drin über Mennoniten in Südamerika. Glaubensrichtung verfolgt über Jahrhunderte hinweg, sind die in der Welt umhergezogen, sind vor 20 Jahren auch Richtung Paraguay gezogen. Mein Freund zum Beispiel gehörte dazu, der hat da auch im Dschungel Paraguays mit seiner Familie gelebt. So, er ist nach Deutschland zurückgekommen, aber ein paar andere von diesen Mennoniten, die haben auf einmal Angst bekommen. Es wurde nämlich modern dort in Paraguay. Es gab nämlich Strom plötzlich. Und das war ihnen zu modern. Strom und Straßen und ähnliche Dinge. Und sie sind weitergezogen in die entlegenste Ecke dort in Südamerika, wo nichts mehr ist. Und dort wohnen sie. Ohne Musik, das ist verboten. Ohne Zeitschriften, ohne alles. Weil man Angst hat, dass, wenn die Jugendlichen mit der Gesellschaft in Kontakt kommen, dann ist es aus. Die Schattenseite, da kann man sich gerne mit Mennoniten, die das miterlebt haben, auch austauschen. Die Schattenseite ist, dass viele auch von diesen Jugendlichen Alkoholprobleme haben, dass viele, wenn sie irgendwann die Möglichkeit haben, völlig ausbrechen, ob es Alkohol ist, ob es Drogen sind, ob es irgendetwas ist. Das heißt, Menschen, die also sozusagen all diese Dinge nicht hatten, damit man sie davor bewahrt, wenn die dann die Möglichkeit haben, dann brechen sie oftmals total aus und total ab. Mit allem, also auch mit Gott. Die Frage ist also, kann das die Lösung sein? Ich glaube nicht. Ich glaube es einfach nicht. Ich glaube nicht, dass die Bibel das damit meint, sonst hätte auch kein Herr Jesus zu den Sündern gehen können und mit ihnen essen können, mit ihnen sprechen können. Aber, der Herr Jesus nannte die Sünder nicht seine Brüder. Er wurde nicht eins mit der Sünde, sondern hielt eine klare Distanz. Jesus liebte die Menschen, er liebte die Sünder, aber nicht die Sünde. Das heißt, da ist der entscheidende Punkt. Wenn wir uns unterscheiden wollen von der Welt, das ist ja auch so ein Ausspruch, den sagt man ja den freien Gemeinden nach, von der Welt unterscheiden. Aber ich glaube, was gemeint ist, wenn ich, um den Sündern nahe zu kommen, die Nächte in irgendwelchen Diskotheken durchfeiere und mit denen um die Wette trinke und richtig schön betrunken bin mit denen und dann sag, so, und jetzt erzähle ich dir was vom Herrn Jesus, dann bin ich zwar den Sündern nahe, aber irgendwann werden die Sünder die Frage stellen, und was macht dich dann anders, wenn du Christ bist? Ein Mensch, den ich ganz gut kenne, hat mir früher, wo ich nach heutigem Verständnis nicht wiedergeboren war, genau diese Frage gestellt. Er sagte zu mir, du redest zwar von Gott, aber schau dir dein Leben an. Ja, und es stimmte. Ich hatte nicht diese klare Distanz. Wenn jedoch bereits meine engsten Angehörigen so weit sind, dass sie mit der Sünde ein Fleisch geworden sind, ja, das sind die Töchter da, die da sich Männer gesucht haben, dann ist es leider oftmals bereits zu spät. Und die Reaktion der Schwiegersöhne, die spricht ja hier Bände. Lot geht also hinaus und redet mit denen und sagt, macht euch auf, geht hinaus aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der scherzt. All die gemeinsamen Jahre haben nicht dazu geführt, dass diese Männer etwas vom lebendigen Gott verstanden haben. Sie halten es für einen guten Witz, was Lot ihnen hier verkündet. Wir fühlen uns hier mit Sicherheit an das Wort aus 2. Petrus 3, Vers 3 bis 4 erinnert. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Und fühlen wir uns hier nicht auch an unsere heutige Zeit erinnert? Schauen wir doch einmal in unsere Städte, in das Fernsehprogramm oder das Internet. Ist unsere heutige Zeit nicht eine genauso verdorbene Zeit? Wo gibt es hier eigentlich noch die Unterschiede zu Sodom? Beziehungsweise, ich nehme an, dem einen oder anderen wird es im Gegenteil so vorkommen, als sei die Sittenlosigkeit Sodom nichts gegen das, was uns heute täglich begegnet. Ja? Und allein das Fernsehprogramm, ihr braucht euch nur das Fernsehprogramm für eine Woche durchschauen, was da läuft, spottet jeglicher Beschreibung. Und das Interessante ist auch, wenn man, also die Fernsehzeitungen haben ja manchmal so ein Bewertungsraster. Wenn man sich anschaut, welche Filme den Daumen hoch bekommen, das spottet jeder Beschreibung. Und manche andere Filme, wo man vielleicht sagt, naja, harmlos sind sie, aber vielleicht nicht so spannend, da ist der Daumen dann unten. Wie reagieren Menschen? Wie reagieren wir Christen darauf? Naja, der eine oder andere glaubt mit Sicherheit, es wird noch zu einer großen Bekehrung kommen. Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass es zu einem feurigen Gericht kommen wird, wie einst in Sodom. Und der Herr wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und es wird sein wie in den Tagen Noahs oder Lots. Und auch heute ist es ja so, dass die Spötter auftreten. Und ich wurde so ein bisschen an die Geschichte mit David und Goliath erinnert. Als Goliath den Israeliten gegenüberstand. Ja, wo ist denn euer Gott? Ja, wo ist er denn? Ja, er hat sie verspottet. Ja. Nach dem Motto, schaut doch her, wir tun, was wir wollen und euer Gott schaut zu. Wichtig ist hier aber, dass die Gotteskinder dem Ruf Gottes folgen. Und wie einst Abraham der Verheißung Gottes geglaubt hatte, so hat auch Lot den Engeln geglaubt. Seine Schwiegersöhne wiederum taten es nicht. Und so trennt sich die Spreu vom Weizen. Und wo die Not jedoch am größten ist, da greift der Herr ein. Der Herr kennt die Seinen und er wird sie sicher geleiten durch das Tal der Finsternis. Und die anderen, die werden spotten bis zum letzten Tag. In 2. Thessalonicher 1 ab Vers 7 heißt es, euch aber, die ihr bedrängt werdet, und ruhe gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. In flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. An jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben, denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Ja, die Spreu wird vom Weizen getrennt werden. Als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot und sprachen, mache dich auf, nimm deine Frau, deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht umkommst in der Bestrafung dieser Stadt. Als er aber noch zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte, und sie führten ihn hinaus und ließen ihn draußen vor der Stadt. Der Herr wollte ihn verschonen. Der Herr führt seinen Plan aus. Das ist eine sehr, sehr, sehr tröstliche Botschaft. Aber auch innerhalb der Familie Lots musste das feurige Schwert der Scheidung noch trennen zwischen Gut und Böse, zwischen Gottes Kind und Kind des Unglaubens. Wir lesen nämlich weiter, dass es heißt, und es geschah, als sie hinausgeführt hatten, da sprach einer, rette deine Seele und schaue nicht zurück, zurück. Steh auch nicht still in dieser ganzen Umgegend. Rette dich ins Bergland, damit du nicht weggerafft wirst. Die Engel gaben hier ganz klare Anweisungen. Ja, die sind da sehr strikt, wie man auf Englisch vielleicht sagen würde. Die wissen genau, was sie wollen. Sie geben klare Anweisungen. Und eine der absolut wichtigsten ist der klare Auftrag, nicht zurückzuschauen. Und dieser Auftrag geht meines Erachtens weit über die aktuelle Geschichte hinaus. Es ist die, oder eine der absolut wichtigsten Anweisungen, die man einem Gotteskind geben kann. Schaue nicht zurück. Klingt vielleicht erst im ersten Moment etwas seltsam, aber ich glaube, es ist wichtig, schaue nicht zurück. Denn wenn du der Sünde entkommen wirst, so schaue nach vorne. Lass es nicht zu, dass dein Herz dich wieder und wieder in diesen Sumpf zurückgeleitet, aus dem du gerade durch Gottes Hilfe entflohen bist. Und denken wir an den Garten Eden. Schauen wir nur auf Eva. Das Problem bei Eva fing an, als sie die Frucht in der Hand hatte oder sie sich anschaute, bevor sie sie angefasst hat. Also die Frucht war vor Augen. Das heißt, sobald ich etwas in Augenschein genommen habe, ist oftmals der Weg zur Sünde schon beschritten. Ja? Schaue nicht zurück. Ja? Das heißt, wenn Jesus wegen mir sagt, schaue keinen anderen Ehefrauen nach, also wenn ich eine hübsche Frau, ein Glas Rotwein und Schummermusik auf dem Zimmer habe und es ist nicht meine Ehefrau, dann kann ich Gott ja nicht dafür verantwortlich machen und sagen, na, jetzt habe ich aber einen Weg beschritten, den ich nicht hätte beschreiten sollen. Sobald ich anfange zu schauen, begebe ich mich zumindest schon mit meinen Augen genau in diese Richtung. Also schaue nicht zurück. Fliehe vor der Sünde, so wie Lot hier aus Sodom flüchtete. Und Lots Frau, ja, die hat diese Warnung der Engel nicht berücksichtigt. Und die Sonne ging auf über der Erde, als Lot nach Soar kam. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra vom Herrn vom Himmel herab. Und er zerstörte die Städte und die ganze Umgebung und alle Einwohner der Städte und was auf dem Erdboden gewachsen war. Und Lots Frau schaute zurück hinter seinem Rücken. Da wurde sie zu einer Salzsäule. Und ich glaube, dass Lots Frau hier für viele, viele Menschen steht, die einfach nicht lassen können, auch von der Sünde. Und wie sieht das mit dir aus? Wo schaust du immer und immer wieder zurück? Wo liegt dein Sodom? Wenn du im Herzen verspürst, dass es da Sünden gibt, die du immer und immer wieder mit dir herumträgst, wenn es Orte der Verderbnis, also Sodoms sozusagen, in deinem Leben gibt, nun, was kannst du tun? Kannst du überhaupt etwas tun? Nun, die eine Möglichkeit ist sicherlich die, du kannst deinen Blick immer und immer wieder Richtung Sodom wenden. Und du wirst mit Sicherheit über kurz oder lang eins werden mit dieser sündigen Stadt. Oder aber die zweite Möglichkeit ist, du kannst deinen Blick auf Gott wenden, auf den Herrn Jesus. So ähnlich wie die Schlange in der Wüste für die Israeliten. So ist Jesus für uns am Kreuz, hängt sozusagen am Kreuz. Er ist gestorben für unsere Sünden, auch die unaussprechlichen Sünden. Ja, es gibt ja vielleicht Sünden, wo wir sagen, okay, die erzählen wir unserem Nächsten. Und vielleicht gibt es auch Dinge im Herzen, wo wir sagen, nee, die können wir niemandem sagen. Die können wir nur Gott sagen. Auch für die Sünden ist der Herr gestorben. Das heißt, richte deinen Blick auf Jesus. Schaue nicht zurück, lass dich nicht von den Spöttern verunsichern. Schmal ist der Weg zum Himmelreich. Das heißt, wunder dich bloß nicht, wenn du fast alleine unterwegs bist. Breit ist die Straße des Verderbens. Ich glaube, du solltest besorgter sein, größer sollte deine Sorge sein, wenn auf deinem Weg plötzlich Hunderte mitmarschieren. Das würde mir an deiner Stelle zu denken geben. Und wir wollen diese Predigt beschließen mit tröstlichen Worten. Denn ganz am Ende stehen diese tröstlichen Worte. Abraham aber begab sich früh am Morgen zu dem Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte. Und er blickt hinab auf Sodom und Gomorra und auf das ganze Land jener Gegend und sah sich um. Und siehe, ein Rauch ging auf von dem Land wie der Rauch eines Schmelzofens. Das klingt zunächst mal nicht tröstlich. Das ist Gericht. Und es geschah, als Gott die Städte in jener Ebene verderbte, da gedachte Gott an Abraham. Und er führte Lot mitten aus dem Verderben, als er die Städte verderbte, in denen Lot gewohnt hatte. Gepriesen sei der Herr, gepriesen sei der Herr, denn er führt die Seinen mitten aus dem Verderben. Amen.